Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Und heute haben wir für euch eine besondere Sendung. Zum einen, weil es um eine echte Kultband geht. Und Kult wird ja heutzutage alles genannt, aber Kult im wahren Sinne des Wortes ist, wenn jemand von einer kleinen Gruppe von Menschen fast religiös verehrt wird. Und es geht um eine Kultband aus der Heavy-Metal-Szene, die heißt Manila Road, stammt aus Wichita in Kansas. Und es ist eine besondere Sendung, weil wir heute den Drummer von Manila Road, Andreas Neudert, genannt Neudi, zu Gast haben. Hallo Neudi.
Hallo. Also ich spreche sehr gut Deutsch, zumal ich nicht aus Wichita bin, sondern aus Rheinhessen. Aber ja, die Band stammt aus Wichita, nur ich selbst bin halt erst später dazugekommen als Rheinhesse, also konnte ich denen ein bisschen Rheinhessisch-Englisch beibringen, ja.
Das war bestimmt sehr interessant. Kommen wir dann später dazu. Ich habe aber gedacht, bevor wir uns lange unterhalten, spielen wir vor allen Dingen den Zuhörern, die mit Manila Road noch nicht so vertraut sind, gleich mal den ersten Song vor, den du rausgesucht hast auf der Playlist. Und der heißt Dementia. Das waren Manila Road mit Dementia. Neudi, du hast diesen Song rausgesucht und hast mir dann auch dazu geschrieben, Das war dein Erstkontakt mit Manila Road. Wann genau war das?
Das war genau bei Release von der Platte. Das war das Album The Deluge. Das kam 1986 raus. Ich war holde 15 Jahre alt. Und ich hatte ja damals so eine TV-Sendung im offenen Kanal Ludwigshafen. Die wurde, da es noch kein MTV oder Viva gab, damals auch von den Plattenfirmen halbwegs ernst genommen. Und Black Dragon Records war ein Label, was mich halt konstant bemustert hat. Über Manila Road, ich hatte den Namen vielleicht mal gehört, wusste aber gar nichts damit anzufangen. Und habe halt eben diese The Deluge zu Hause aufgelegt. Als 15-Jähriger habe die ersten paar Sekunden gehört und dachte mir, okay, jetzt gibt's zwei Optionen. Entweder ist das völlig genial oder absoluter Mist, hab's wieder von vorne laufen lassen. Und ja, wie ich mich dann entschieden habe, das ging relativ zügig. Ich hatte nicht nur eine neue Lieblingsband, sondern hatte auch ja ein neues Drama-Vorbild. Nach vielen Bands, die man halt über die Jahre hört, Kiss, AC/DC, die man als Teenager oder fast auch Kind schon gehört hat, war das natürlich ein absolutes Novum, dass einer so viel spielt. Und ja, bis heute, Fluch oder Segen für manchen Produzent, mache ich das halt so und fühle mich beeinflusst von diesem Mann namens Randy Fox, den ich, um es vorwegzunehmen, später auch kennenlernen durfte und der mir hier und da auch gezeigt hat, wie er was macht. Und obwohl es oft heißt, wir hätten Ähnlichkeiten, haben wir doch zwei komplette Spieltechniken. Das ist total witzig eigentlich. Man ähnelt sich und ist doch so weit voneinander entfernt. Ja.
Aber wenn ich dich jetzt verstehe, also ich würde jetzt mal grob sagen, Schlagzeuger kann man vielleicht so ein bisschen in die Kategorie Charlie Watts oder Keith Moon einteilen. Also Charlie Watts wäre der straight und simpel spielt und Keith Moon einer, der sehr viel ausgeschmückt hat.
Das ist korrekt, ja. Also wenn man sich mal anhört, was Keith Moon da treibt, der macht Filz an Stellen, wo jeder Produzent nochmal Schweißperlen auf die Stirn kriegt, ja.
Aber du und Randy Fox, ihr seid dann also eher die Keith Moon-Schule.
Ist eine kontrollierte Keith Moon-Schule, muss man vielleicht dazu sagen. Bei Keith Moon habe ich will den Mann um Gottes Willen nicht schlecht machen, ich höre ihn unheimlich gerne, hatte ich manchmal den Eindruck, das ist halt auch so ein bisschen, okay, ich mache jetzt was völlig Verrücktes und von 10 Mal ist es 8 Mal gut und 2 Mal grenzwertig. Randy Fox ist komplett organisiert, bei dem war alles auswendig gelernt, wie es heute auch Drummer machen, wie zum Beispiel Bobby Jastrzębski. Ich liege irgendwo mittendrin, ich improvisiere gern, habe aber gern so ein paar, die wichtigen Stellen, die sollten dann doch schon ein bisschen geplant wenigstens sein, ja.
Okay, ich will jetzt nur noch mal für die Hörer, die nicht so hundertprozentig im Thema drin sind, sagen, also Charlie Watts war natürlich der Schlagzeuger der Rolling Stones und Keith Moon der von The Who, beide inzwischen verstorben. Aber lass mich einen Schritt zurückgehen zur Deluge-Platte von Manila Road in den 80er Jahren. Ich hatte den Eindruck, und das war jetzt erstmal über die Musikpresse, weil ich die erst über die Band gelesen hatte, bevor ich sie zum ersten Mal gehört habe, dass die relativ unverstanden waren und in einigen großen deutschen Metal-Zeitschriften auch schlechte Kritiken abbekommen haben. Hast du das auch so wahrgenommen? Und wenn ja, was glaubst du, woran das lag?
Also grundsätzlich mal habe ich schon immer gesagt, in den 80er Jahre habe ich mich als Manila Road-Fan schlichtweg allein in Deutschland gefühlt. Über die Jahre habe ich dann natürlich noch viele andere Fans kennengelernt, aber es gab halt kein Internet, es gab keine Foren, Social Media war, wenn man sich auf dem Konzert unterhalten hat. Aber tatsächlich war das ein Riesenproblem, das lag nämlich tatsächlich an der Presse. Es gab also immer Labels, die Probleme hatten in der Metal-Szene, wie Gamma Records. Die haben halt wenig Anzeigen geschaltet. Irgendwann hatten dann die Hefte keinen Bock mehr. Black Dragon haben Anzeigen geschaltet, wie verrückt. Ich erinnere mich an viele Manila Road-Anzeigen oder auch für Candlemass und was die sonst so alles rausgebracht haben. Aber die Musik hat halt überhaupt nicht in die aufkeimende Musikszene, Metal-Szene gepasst. Entweder wurde es in die eine Richtung immer stadionmäßiger oder halt in die Thrash-Ecke. Und Manila Road haben immer so einen leichten, verspielten 70er-Touch drin gehabt. Und erst Ende der 80er hat das ein bisschen nachgelassen und da war es schlichtweg zu spät. Und ja, also sie wurden oft Hippies genannt, das lag halt auch an den Bandfotos. Mark Shelton und der Bassist Scott Park, die haben halt ausgesehen in den 80ern eher wie ja die Hells Angels-Chats. Und ich denke, dass das das Problem war. Dann natürlich auch die Entwicklung vom ersten Album bis, sagen wir mal, Mystification. 1987 war das, da konnten viele nicht mit klarkommen und die Band einordnen. Und wenn man eine Band nicht einordnen kann, dann hat die Presse ein massives Problem. Und ja, bei Manila Road hat sich das leider ins Negative geschlagen. Und genau das, was damals kritisiert wurde, ist jetzt eigentlich, ja, das, wofür die Band so respektiert wird. Dieses Durchhalten, diesen eigenen Schuh durchziehen und quasi was Einzigartiges gemacht zu haben. Aber damals in den 80ern war das komischerweise, zumindest in Europa, nicht so gefragt.
Ja, ich meine, ich kann es insofern nachvollziehen, als diese 70er-Jahre-Einflüsse ja schon deutlich sind, zumindest bei den ersten Platten.
Ja,
und
ja.
Das, wir waren ja noch nah an den 70er Jahren dran, in den 80ern, und da ging es ja mal darum, sich erstmal davon wegzubewegen, bevor man dann hintenrum wieder nachträglich vintage-mäßig feststellt, dass es ja doch ziemlich geil war.
Ja, das ist korrekt, ja. Man da muss natürlich auch mal einen Blick auf die Landkarte werfen und gucken, wo Kansas liegt.
Ja.
Was es da so gibt. Also ich war ja ein paar Mal in Wichita, jetzt in der modernen Zeit, sage ich jetzt mal. Es ist eine schöne Stadt. Es ist auch jetzt nicht Cowboyland oder ja, so ein bisschen schon. Aber es ist halt irgendwie nicht der Nabel der Welt. Also dass in L.A. oder in New York oder von mir sogar in Boston andere musikalische Strömungen waren, ist nur zu logisch. In Kansas und auch gerade in Wichita, da bleibt die Zeit ein bisschen zurück, sage ich jetzt mal. Aber hat auch sehr positive Effekte. Relaxter wie dort geht nicht. Aber ja, man hat dieser Einfluss war halt, glaube ich, einfach auch in der Gegend nicht so groß. Obwohl Mark Shelton früh mit Metallica Kontakt hatte, da gab es einige Zusammentreffen sogar. Aber das hatten wohl musikalisch nicht erst später interessiert, dass ja es auch noch was Flotteres gibt wie Hardrock und ja vertrackten Heavy Metal.
Okay, ich würde vorschlagen, wir stürzen uns in den nächsten Song rein, den du ausgesucht hast, und der heißt Astronomica.
Under the stars, it's written in the cards. All the myths that bards have sung through history. The future's not so cold, just us the ways of old. Magic can save the soul and set the spirit free. It's not just fantasy.
Das waren Manila Road mit Astronomica. Vielleicht ganz kurz drei Worte zur Historie. Also gegründet 1977. Über Wichita haben wir jetzt schon einiges gesagt. Mark Shelton war der Sänger und Gitarrist. Scott Park am Bass und Randy Fox dann am Schlagzeug. Wir haben auch schon erwähnt, zuerst noch sehr viele 70er Jahre Prog-Rock vielleicht Einflüsse, kann man sagen. Der Sound wurde dann Schritt für Schritt immer mehr Heavy Metal und die Themen waren Fantasy, Mystik, ja, dann auch nordische Mythologie im Lauf der Zeit. Und heute würde man dazu Epic Metal sagen, aber in den 80er Jahren gab es den Begriff so noch gar nicht, oder?
Obwohl er ihn verwendet hat, komischerweise, wie ich in alten Black Dragon Interviews gelesen habe. Black Dragon Records hat ihn mal nach Europa geschickt und dann gab es tatsächlich in französischen Magazinen wie dem Enfer ein Interview, selbst im Metal Hammer, die haben sich herabgelassen, mal eine halbe Seite zu machen, oder eine ganze war es sogar. Und erstaunlicherweise, wenn er gefragt wird, wie er die Musik nennt, nennt das Epic Metal. Ich will jetzt nicht so weit gehen, zu behaupten, dass er den Begriff erfunden hat, aber ganz unschuldig kann er dabei auch nicht sein. auf jeden Fall, um nochmal auf die 70er zurückzukommen, man muss auch die Historie der Alben verstehen, weil hier in Europa war tatsächlich Open the Gates, wo jetzt Astronomica zum Beispiel drauf war, nicht nur das erste Album für Randy Fox als wilden Drummer, weil vorher war noch Rick Fisher, der ein sehr, sehr basisches Schlagzeugspiel, ein Rock-Drumming nur gemacht hat auf diese Art Musik. Die ersten drei Platten, die kannte man hier im Grunde gar nicht, nur wenn man einen Plattenladen hatte, der wirklich auch noch den verrücktesten Import sich irgendwie besorgt hat, hat man Invasion, Metal oder Crystal Logic überhaupt mitgekriegt hier in Europa. Und dieses berühmte Crystal Logic Album von 1983 kam tatsächlich mehr oder weniger zusammen mit The Deluge als Wiederveröffentlichung raus. Und selbst ich wusste nicht, dass es Invasion und Metal gibt, die beiden allerersten Alben. Deswegen haben die viel länger gebraucht, um überhaupt hier Bedeutung zu gewinnen, auch bei den Fans. Aber hier sind schon lange Stücke drauf. Auf dem Debütalbum ist The Empire, ich glaube, das geht 12 Minuten. Haben auch mal live gespielt tatsächlich, nachdem ich jahrelang gebohrt habe, dass ich spielen möchte. Und auf Metal ist es ganz klar Cage of Mirrors, was so der erste, wie soll ich sagen, typische Signature-Song für Manila Road gewesen ist. Aber halt auch noch sehr 70er-lastig und ja, Hawkwind verseucht, kann man es nennen. Und natürlich wurde auch mal, seit April darf man ja offen drüber reden, viel gekifft da drüben und auch das hört man einfach in der Musik, ja.
Ja.
Ja, genau, das wollte ich nochmal erwähnt haben zum Thema, weil wir haben eine ganz komische Historie. Wir haben Manila Road im Grunde erst Mitte der 80er hier durch Open the Gates, dank Black Dragon Records, mitgekriegt, ja.
Was hast du denn von der Band darüber erfahren, wie das Bandbusiness für sie als Band aus Wichita damals überhaupt war in den 80er Jahren? Wie lief das mit Touren in den USA? Wie lief das mit Plattenverkäufen? War Europa der bessere Markt? Wie hat sich das bei denen entwickelt?
Das ist, muss eine ganz komische Zeit gewesen sein für eine Band, die aus Wichita kommt und keinen Major-Deal hat. Also es ist extrem viel lokal passiert. Also lokal meine ich jetzt nicht nur direkt Wichita, sondern halt auch die umliegenden Städtchen oder Counties oder wie immer die das da nennen. Da war es dann halt auch mal der Fall, dass Manila Road drei Abende am Stück in der Bar gespielt haben. Ohne Coverversion zum Glück, also nicht so ganz schlimm, wie man sich das da halt jetzt vorstellt. So richtige Touren gab es wohl nicht. Es gab mal einen Abstecher zu Mystification-Zeiten nach New York, wurde mir mal erzählt. Und aber diese Tour, wo dann irgendwie 10 oder 15 Daten hintereinander sind, die hat es schlichtweg nie gegeben. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck gehabt, dass man sich das zwar gewünscht hätte, aber man hat es auch nicht so forciert, wie es viele andere Bands gemacht haben. Also nicht, dass die jetzt die Band damals dolle Berufe gehabt hätten, die Mitglieder, und was sie davon abgehalten hätte. Ganz im Gegenteil. Ich will gar nicht wissen, was die getrieben haben in der Zeit, aber ja, es hat ein bisschen der Antrieb, glaube ich, gefehlt, so richtig Karriere zu machen. Mark Shelton war halt schon immer ein Typ, der so fokussiert war auf seine eigene Musik, dass das Business eigentlich eher zweitrangig gewesen ist. Erst ganz am Schluss, als er nochmal alles auf eine Karte gesetzt hatte, hat er tatsächlich mal ein bisschen an Business gedacht, was auch gut war. Aber ja, dieser Antrieb hat gefehlt und Black Dragon Records sie haben es tatsächlich geschafft, Savage Grace nach Deutschland zu bringen und Hero Apparent. Aber das war's auch schon. Ich kann mich weder an Leech Lord oder an Explorer erinnern, dass die da in Europa gewesen wären in den 80ern. Also da hat halt auch ein bisschen die Power einfach gefehlt als Label oder zumindest als Übersee-Label. Und auch beim Label von David Chastain, wo eine Platte rauskam, Leviathan Records, auch das scheint nicht gereicht zu haben, um ja Tourgeld zu generieren. Ja.
Ja, Tourgeld zu generieren, weil die Plattenfirmen damals noch, also größere Plattenfirmen, ihren Bands einen Zuschuss gegeben haben, damit sie auf Tour gehen konnten, in der Hoffnung, dass dann halt dadurch die Verkaufszahlen steigen, richtig?
Was ja eigentlich auch passiert ist damals, weil, ich sag mal, die Konzerte waren das YouTube von heute, oder so könnte man es fast sagen. Und ich habe es ja selbst noch mit anderen Bands Ende der 90er und Anfang der 2000er erlebt, da bin ich mal ein bisschen ins Pop-Gefilde abgerutscht, will ich es mal nennen. Und da wurde einfach mal so 20.000 Euro auf den Tisch gelegt, nur damit wir 3 Wochen mit Him auf Tour gehen können. Und im Anschluss haben aber halt auch die Platten verkauft, beziehungsweise in dem Fall die CDs. Ich weiß nicht, wie, ich war ja auch mal bei Savage Grace und Chris Loke hat mir mit Sicherheit mal erzählt, wie es damals in Deutschland war, auf dem Metal Hammer Festival und bei diesen Metal Hammer Tour Dates, aber ich glaube, das war nicht komplett von Black Dragon finanziert und so, das war halt auch das Problem für Manila Road.
Ja. Die eine Frage hast du schon fast beantwortet. Ich habe mich nachher gefragt, also leben kann man ja da vermutlich nicht auf dem Level, aber das klingt jetzt für die, so wie du das jetzt eben formuliert hast, klingt das eher so nach, sie haben sich irgendwie durchgeschlagen, statt dass irgendjemand tatsächlich einen Hauptjob hatte oder sowas nebenher.
Ja, also es gibt da so Geschichten, die ich gar nicht erzählen kann und darf.
Okay.
auch, ja, weil zumindest Randy Fox noch berufstätig ist, während der Bassist ist komplett untergetaucht. Der will auch aus, ja, das kann man ruhig sagen, der hat Alkoholprobleme gehabt und hat heute Angst, wenn er jetzt wieder irgendwie in Kontakt mit alten Fans oder so kommt, dass er wieder rückfällig wird nach all den Jahren. Aber in der Tat war es wohl, ja, Gelegenheitsjobs und vielleicht auch mal Verkaufen von Sachen, die man nicht so verkaufen darf. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, ja.
Vielleicht
so Sachen, die heutzutage in Deutschland legal wären.
Ja, auch das sowieso, aber ich glaube, da waren noch andere Sachen im Spiel, nur halt nichts. Okay. Es war kein Drogenabhängiger in der Band, niemals. Aber was mir aufgefallen ist, als ich noch Raucher war, also ich rede von Zigaretten, dass auch in den 2010er Jahren eine Schachtel Camel oder sonst was in Wichita irgendwie $3.50 gekostet hat, in New York $15. Und verhält sich's auch mit Strompreisen, mit Mietpreisen, auch wenn man ein Haus kaufen will. Dieses finanzielle Gefälle zwischen Großstädten oder besseren Gegenden in Anführungszeichen. In Wichita braucht man nicht viel Geld, um einen mittleren Lebensstandard hinzukriegen. Das ist wohl heute auch noch so, ja.
Okay, dann machen wir weiter mit einem Song von Manila Road. Hier kommt Dragon Star.
Melting away the ice with heat from solar light.
Das war Dragon Star von Manila Road aus dem Album Mystification. Wir haben schon drüber geredet, 1987. Und ja, das war dann so der Schritt, wo es langsam immer mehr Heavy Metal wurde. Und es kam dann aber ein paar Jahre später tatsächlich auch ein Bruch in der Bandhistorie, eine Auflösung. Mark Shelton hat mit anderer Besetzung weitergemacht. Es ist ein Album erschienen, das teilweise unter seinem Namen veröffentlicht wurde, teilweise noch als Manila Road. Ich glaube, je nachdem, in welchem Land das dann rauskam. Was war denn da so der Hintergrund, dass die Band zu da an einen Punkt gekommen ist, wo es nicht mehr weiterging in der Besetzung?
Also das war das letzte Album, wo alle drei Mitglieder, also Originalmitglieder, ist schwierig, weil Randy Fox schon der zweite Drummer war, aber wir nennen es jetzt einfach mal so, war Courts of Chaos gewesen, da müsste ich jetzt tatsächlich lügen, aber 1990 muss das gewesen sein. Mhm. Das war halt, da wollten sich Randy Fox und der Bassist Scott Park im Studio gar nicht wirklich sehen, hat mir Mark mal erzählt. Der Bruch war witzigerweise aber auch musikalischer Natur, während halt Mark Shelton und Randy Fox sich immer weiterentwickelt haben, immer verrückter und schneller gespielt haben, war da halt dieser stoische Bassist, der halt immer noch seinen Stil in Richtung Stranglehold von Ted Nugent halt gespielt hat. Der hat sich irgendwie immer so angehört wie bei dem Song. Also zumindest für mich, was ich übrigens cool finde. Aber wenn man sich dann die schnellen Songs auf dem Vorgängeralbum Out of the Abyss anhört, wo die halt wirklich so ufter, ufter, ufter Thrash teilweise sind, der Mann spielt Halftime und selbst Brian Patrick, unser Sänger, der eigentlich seit 2000 dabei ist, damals noch Roadie war, hat gesagt, das ist eigentlich ein so das, was ihn so ein bisschen auch stört an den Thrash-Songs von damals, dass der Scott Park halt einfach in der halben Geschwindigkeit mit seinem Plektrum nach wie vor die Mähne schüttelnd da den Hippie gemacht hat. Und das hat zum Bruch geführt zwischen Randy und Scott. Irgendwie haben sie das Courts of Chaos Album noch hingekriegt, aber dann war der Ofen danach einfach aus. Dann, ich weiß nicht genau, was passiert ist, ob man sich einfach direkt aufgelöst hat. Das Problem ist, dass in dem Punkt Mark Sheldons Erinnerung auch offensichtlich jahrelang nicht ganz korrekt war, weil wir reden jetzt von dem Album Circus Maximus. Das war definitiv eine Band, die so hieß. Mark Shelton mit zwei anderen Musikern, wie bereits gesagt, die auch ganz anders gelagert waren. Das waren teilweise Covermusiker. Der Bassist hat gespielt wie ein junger Gott und gesungen wie, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, der Sänger von Journey. Also wirklich völlig Steve genial Perry. Eigentlich. Genau, ja. Der Drummer war ein Progressive-Typ in Richtung King Crimson und Mark hat gesagt, also da hat er selbst schlucken müssen mit seinem Können, mit den Jungs mitzuhalten. Und ja, die haben halt eine sehr gute Platte meines Erachtens aufgenommen und haben die Black Dragon angeboten. Jetzt kommt die Mark Sheldon-Story ist, dass Black Dragon Records einfach Manila Road aufs Cover gedruckt hätten. Die Wahrheit ist wohl aber, und das lässt, ich habe oben auch in meinem Archiv eine Kopie von einem Infozettel, in dem Mark Sheldon sich an die Fans richtet und sagt, Manila Road hat eine neue Besetzung und zählt dann halt die beiden Jungs auf, die da auf der Circus Maximus mitgespielt haben. Also muss er doch mit Black Dragon vereinbart haben, dass es unter Manila Road erscheint. Hat halt, glaube ich, A, viele Fans damals verstört, auch wenn die von Mark Sheldon gesungenen Songs schon sehr nach Manila Road klingen. Der Rest halt gar nicht. Aber die Zeit war auch einfach schlecht für diese Art Musik, weil wir wissen alle, es ging los mit Nirvana und mit dem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal provokant, Plastik-Staccato-Style von Pantera und Rage Against the Machine und was da alles gab. Und ja, solche Sachen, selbst Iron Maiden und Priest haben in kleinen Hallen gespielt in den 90ern. Wer brauchte dann da Manila Road, kann man fast schon sagen, ja. Ja, das war's dann erstmal, ja.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Das Album Mystification, aus dem wir gerade den Song gehört haben, das war jetzt eins, wo zu lesen war, dass sie die Band mit neuem Equipment aufgenommen hat, dass die Band mit dem Sound extrem unzufrieden war, der dabei rauskam. Wie findest du denn, wenn wir jetzt das noch mal ein bisschen globaler betrachten, insgesamt den Sound der Manila Road Platten aus den 80er Jahren? Weil du bist ja auch einer, der diese Platten remixed, restauriert, neu bearbeitet und bei der Wiederveröffentlichung davon beteiligt ist. Mhm. Wie viel Arbeit hast du denn mit diesen Restaurationen und wie sehr ist es denn tatsächlich nötig, da einzugreifen, weil das Material, mit dem du arbeitest, vielleicht nicht nur nicht dem heutigen Stand entspricht, sondern vielleicht auch den 80er Jahren eigentlich nicht?
Ja, also grundsätzlich bin ich Gott sei Dank, ich bin ja ein Riesenfan zum Beispiel von der New Wave of British Heavy Metal und hier vor allen Dingen so unbekannte lokale Bands, die nur eine Single gemacht haben und die irgendwie so noch klingen wie, ja, die 70er hören auf und die metallischen 80er fangen gerade an. Deswegen bin ich da nicht so streng, sage ich jetzt mal, wie jetzt viele andere Leute. Trotz allem, es ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel Mystification, und es ist jetzt ungelogen, ich stehe jetzt gerade 50 Zentimeter vom Original Masterband, weil das wollte Marc nicht zurückhaben. Es dekoriert jetzt mein Esszimmer. Wurde aufgenommen, also grundsätzlich wurden fast alle 80er Jahre Aufnahmen in Wichita beziehungsweise in einem Vorort von Wichita gemacht, in den Miller Studios. Mark hat irgendwann mal gesagt, er glaubt, er hat das Studio mitfinanziert, weil bei Invasion, bei den Aufnahmen 1999 war es noch ein Keller mit quasi einer Bandmaschine und sonst nicht viel mehr. Und jedes Mal, wenn er dann seine Rechnung bezahlt hat, gab es neues Equipment in dem Studio. Ja, irgendwie haben sie es aber gemeint, sie müssen in Al Greens Studio gehen. Den kann man googeln. Ich glaube, das war damals, das ist ein farbiger Popsänger. Der hat Pop mit Funk so ein bisschen gemischt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ein bekannter Soul-Sänger, würde ich sagen.
Genau, Soul kann man, ja genau. Ja. Also ich habe mich nicht mit ihm befasst, aber hier klebt tatsächlich auf dem Masterband Al Greens Studio halt auch auf dem Band selbst drauf. Und da ist einiges schiefgelaufen. Also die Band war unzufrieden. Und die haben das Ganze dann, also beziehungsweise es wurde nochmal remixed tatsächlich, weil die Mehrspurbänder aufgetaucht sind im Jahr 2000 von einer amerikanischen Firma, die man jetzt gerade nicht, ah doch, Sentinel Steel hießen die. Das war eine, heute haben wir ja 1000 Reissue-Firmen wie High Roller, No Remorse in Griechenland, aber damals gab es das noch nicht so oft, deswegen war das eine ziemliche Sensation, dass die Kosten auf sich genommen haben. Ja, und insofern wurde dieses Album tatsächlich schon mal verbessert auf den Markt gebracht. Somit habe ich das Remaster eigentlich für das Album relativ zart behandelt, sage ich jetzt mal, weil ja der Remix sowieso vorlag und wir haben dann einfach eine Doppel-CD gemacht mit beiden Versionen. Allerdings bei so einem Album wie Crystal Logic wird es halt wirklich schwierig, weil da wurden einfach von Seiten des Tontechnikers so viele Fehler gemacht, die kann man heute nicht mehr ausgleichen. Ich habe schon erwähnt, dass der erste Drummer, Rick Fisher, sehr, sehr normal, rockig, sage ich mal, gespielt hat. Und er hat auch nicht sonderlich draufgehauen. Und um halt in das Gesamtbild einer Metalband reinzupassen, hat man dann versucht, Kompressoren zu verwenden, dass er immer die gleiche Lautstärke hat. Das hat dann, ja, das Ergebnis war dann, dass es halt pumpt. Wenn man mal sich Crystal Logic anhört, das ist, fängt ein Lied an und dann pumpt der Sound hoch und hört am Ende wieder auf. Das kann man nicht verbessern, sowas. Da kann man lediglich andere Kleinigkeiten sagen, okay, da könnten ein bisschen mehr Höhen rein, dass man die Becken besser hört. Aber gut, es ist ja kein Remix. Also man kann einfach immer nur die Summe ein bisschen verschönern. Ich sag mal, so wie der Privatmann früher mit seinem Equalizer, nur halt mit ein paar besseren Möglichkeiten. Also ich denke, wo ich sehr viel rausgeholt habe, war The Deluge. Das hat auch Mark Shelton mich gelobt für. Bei den anderen Sachen hat man einfach, ja, es gibt leichte Verbesserungen, aber man kann halt nicht zaubern. So würde ich es nennen. Nee. Die haben alle ihren Charme. Ich würde sagen, ab Open the Gates wird es soundmäßig allerdings doch schon professioneller.
Okay, dann hören wir ein weiteres Stück von Manila Road, machen jetzt den Schritt sozusagen in die Band Neuzeit. Hier ist Stand Your Ground.
Retribution, carnage cleansed at the ground. Order.
Manila Road mit Stand Your Ground. Das Album heißt Mysterium, ist schon von 2013. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, denn das Comeback war ja im Jahr 2001 nach einer Pause nach einer längeren LP-Pause zumindest, muss man sagen, oder genau. CD-Pause. Mhm. Da lag zwischen Courts of Chaos, war noch dieses eine Album, das teilweise als Mark Shelton, teilweise als Manila Road veröffentlicht wurde, aber bis Atlantis Rising lagen 11 Jahre dazwischen. Mein Eindruck war, dass dieses Comeback auch der Punkt war, wo ich auf einmal den Eindruck hatte, dass auch in der Metal-Presse Manila Road und ihr Comeback mit offenen Armen empfangen wurden, nachdem sie vorher halt, haben wir ja schon drüber geredet, nicht unbedingt die Lieblinge der Medien waren. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert, außer so Dinge wie, dass du zum Beispiel für mehrere Metal-Zeitschriften schreibst und vielleicht den einen oder anderen überzeugen konntest?
Also ich habe ein bisschen damit zu tun, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, dass das nicht wie angeben klingt, aber ich fand das Internet Ende der 90er ganz toll. Das war was Neues. Bei uns hat es ein bisschen gedauert, bis man wenigstens so 56k gekriegt hat. Und ich war nach wie vor so ein großer Manila Road Fan und war überzeugt, dass die Band nicht mehr gibt. Dass ich glaube 99, da gab es schon so ein freies Portal, TrueMetal.org, also True Metal Organisation, wenn man eine Bandseite gemacht hat, hat man da kostenlosen Webspace gekriegt. Sensationell für die damalige Zeit. Die Seite gibt es übrigens heute noch, falls man die mal sich angucken will. Die löschen wir auch nicht. TrueMetal.org und dann /Manila Road. Ja, und da habe ich irgendwann auch so ein Forum eingebunden, damals noch ganz primitiv. Das war dann von der Fremdfirma, was man einfach verlinkt hat und dann man durfte da den Namen ändern. Und auf einmal waren da halt extrem viele Griechen unterwegs. Es war total schräg. Wo kommen auf einmal die ganzen Fans her? Und irgendwann war die Band selbst da, also Mark Shelton, und hat sich bedankt, dass es jetzt sowas gibt. Und leider traurigerweise passt es momentan gerade thematisch. Im Jahr 2000 hat Manila Road auf dem Bang Your Head Festival tatsächlich auch den ersten Gig gehabt. Weil zeitgleich ist Folgendes passiert, die Firma Iron Glory, später Battlecry, bekannt auch durch den Plattensammler Andy Preisig, dem die Firma gehört, hat Crystal Logic erstmals auf CD veröffentlicht und hat da auch vorher schon Kontakt zu Mark Shelton aufgenommen. Und das kam halt alles zusammen im Jahr 2000. Und auf einmal haben sich auch beim Bang Your Head Festival unheimlich viele Leute kennengelernt, aus Italien, Griechenland, Deutschland hauptsächlich, die halt über all die Jahre schon Fans waren und die witzigerweise, wir sind heute alle noch befreundet. Das ist eine ganz enge Geschichte, die da damals passiert ist. Ja, und auf einmal hieß es, ja, Manila Road wäre ein Kult und Manila Road wäre ja eine einflussreiche Band gewesen und das war alles so ein bisschen bizarr. Und dann kam halt das neue Album, Atlantis Rising, was eigentlich Shark, also unter dem Namen Shark laufen sollte. Ich habe oben noch die Kassette, die er mir damals gegeben hat. Also das war eher Drumcomputer und ein Bassist irgendwie. Ja, und als das mit Manila Road dann doch wieder losging, haben sie sich halt ein Drama besorgt und dann tatsächlich das Ganze als Manila Road aufgenommen und veröffentlicht, über Iron Glory. Und dann ging quasi diese Underground-Reunion los die nächsten Jahre.
Lass uns ganz kurz nochmal den Schritt zurückgehen zum Bang Your Head Festival. Du hast das so leicht angedeutet, aber da gab es halt leider diese Woche die traurige Nachricht, dass der Veranstalter Horst Franz, der das Bang Your Head Festival über sehr lange Zeit veranstaltet hat, verstorben ist nach längerer, schwerer Krankheit.
Ja, man hat zwar immer gesagt, oh, hoffentlich schafft das noch ein paar Jahre, weil wir alle wussten, dass es nicht gut aussieht. Aber wenn es dann passiert, ist es halt, dann fallen einem doch wieder die ganzen Erinnerungen ein. Ich habe oft mit ihm gesprochen, aber wir waren jetzt keine Kumpels oder so, das kann ich jetzt nicht behaupten. Er war auch ganz herrlich grumpy manchmal. Das fand ich immer total cool bei ihm. Andere haben es gehasst, das weiß auch jeder. Aber wir hatten so tolle Zeiten und ja, das hat mich so ein bisschen getroffen, muss ich ehrlich sagen, die Woche, weil der gehörte einfach dazu, zur Szene. Und ja, dass so einer jetzt weg ist, ist schon traurig. Und ja, Brian Patrick, unser Sänger, hat auch tatsächlich gepostet, dass er mitverantwortlich ist, dass es für Manila Road ab dem Jahr 2000 quasi wieder losging. Er war der erste Veranstalter, der Manila Road gebucht hat.
Mhm.
In Europa, ja.
Ja, Brian Patrick, das war der neue Sänger von Manila Road. Zusätzliche Sänger von Manila Road, ist ja auch ein interessantes Konstrukt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag das daran, dass Mark Shelton große Probleme mit seiner Stimme hatte und deswegen diese Hilfe tatsächlich gebraucht hat.
Also ich bin anatomisch habe ich wenig Ahnung, aber wir haben wohl alle mehrere Stimmbänder und eins ist gerissen bei einer Aufnahme. Muss wohl sehr unangenehm sein und er konnte singen noch, kein Problem, aber nicht lange. Und was wir sind uns alle einig, bandintern, diese Show beim Bang Your Head war mit einer der schlechtesten, die man überhaupt je gegeben hat. Es war Gott sei Dank nur allen egal, weil Hauptsache sie haben gespielt. Er hat am Vortag mit vielen Fans gesprochen und schon am nächsten Tag kam nur noch Gekrächze raus. Also da war kaum ein Gesangston zu hören. Und ja, und wenn wir dann später zusammen auf Tour waren, haben wir immer gesagt, Marc, hört mal jetzt auf zu reden mit den Leuten, die verstehen das doch. Und er hat alles weitergemacht. Und am nächsten Tag war dann nur noch das zu hören. Ja, ja. Und das wurde ja nicht besser. Und Brian ist halt immer häufiger eingesprungen. Und Marc hat eigentlich eher ruhige, akustische Stellen gesungen. Mhm. Wie den Anfang, was weiß ich, von Dreams of Asherton. Das ging halt immer sowas. Oder auch bei Unplugged-Shows, bei den wenigen, die wir gegeben haben. Da hat er sogar mehr als Brian gesungen. Aber alles, was laut war, das ging einfach nicht mehr. Und Brian war ja jahrelang Drum-Roadie bei Manila Road, schon als Teenager, und in die Clubs reingeschleust quasi. Und der hat nie was anderes gesungen als Manila Road. Er hat mitgesungen, während der Drum-Roadie war für sich. Und so war das eigentlich fast keine große Überraschung, dass er so ähnlich klingt wie Marc. Und ich weiß noch, dass ich habe bis heute Probleme bei den 2000er-Alben, die beiden auseinanderzuhalten manchmal.
Es beruhigt mich jetzt, dass es dir auch so geht, weil ich glaube, ich könnte es auch nicht.
Nee, das ist schwierig.
Okay, jetzt Mark Shelton, man merkt, der Mann ist der Mittelpunkt von Manila Road. Mhm. Der ist das einzige Bandmitglied, das wirklich alle Phasen der Band verbindet. Du hast jetzt ein bisschen was über ihn erzählt. Wenn du ihn jetzt beschreiben solltest, wie er so privat war, was ist denn das Erste, was dir einfällt zu ihm?
Auch ein schwieriges Thema. Also fangen wir mit dem Positiven an. Ich finde auch das Negative positiv, muss ich schon mal vorweg nehmen. Ein intelligenter Mann bis zur letzten Sekunde, neugierig, unheimlich kreativ und einfach. Ich habe also diese Floskel, man lebt Musik, die wird immer wieder gern verwendet, aber bei ihm war es einfach 105%. Anders kann man es nicht beschreiben. Er war so fokussiert auf die Musik, dass er allerdings manchmal das reguläre Leben links und rechts nicht mehr wahrgenommen hat. Also ich war öfter bei ihm, weil bei ihm auch im Keller das Studio war, wo wir die letzten drei Manila Road Platten aufgenommen haben, gemischt wurde teilweise woanders. Und wenn man dann Stapel Rechnungen da sieht und fragt, Marc, wie sieht's denn aus? Hast du mal da die Post gesehen? Und ab in den Keller und Musik machen. Das war typisch für ihn. Also auch wenn irgendwas am Haus kaputt ging, wenn der Kühlschrank kaputt ging, dann wurde halt ein Waschzuber mit Wasser erstmal hingestellt und ja, mache ich nächste Woche. Und wenn man dann ein Jahr später wieder in Wichita war, war da immer noch der Waschzuber. Also so ein Typ war das. Und bei manchen Menschen, die man so in diesem RTL-Nachmittagsprogramm sieht, wird man sagen, assi, aber bei ihm war es Fokussierung. Er hat das gar nicht wahrgenommen. Das hat ihn schlichtweg nicht interessiert. Dafür hat er andere Sachen so in den Vordergrund gestellt, dass sowas zweitrangig ist. Also wir kennen alle hochintelligente Professoren, die auf einen zukommen und man denkt, oh Gott, was ist das für ein Penner? Und dann sagt er, ja, ich bin Professor, Doktor, so und so. Und ich so war Mark Shelton eigentlich. Zumindest die letzten Jahre, als er nur noch Musik gemacht hat, ja. Aber auch das, was jetzt negativ geklungen hat, fand ich bei dem Mann total spannend, weil ich könnte sowas gar nicht. Ich ich habe es nie geschafft, irgendwie mich so zu fokussieren, dass mich Alltagsprobleme nicht dann doch irgendwie belastet hätten. Ja. Also das ist schon eine Kunst irgendwie.
Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song, den du ausgesucht hast. Hier ist In the Wake.
From glorious days.
Manila Road mit In the Wake aus dem letzten Studioalbum To Kill a King. Und neu die Wikipedia behauptet, das sei die einzige Single-Veröffentlichung der Bandgeschichte. Ja. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich bestätigen, weil das Ding wurde, also es gab es zu kaufen, ist heute auch sogar im Preis gestiegen. Gott sei Dank liegen bei mir noch so 20, 30 Stück. aber die Grundidee war, dass die Promo-Agentur, die damals für uns gearbeitet hat, also für Golden Core gearbeitet hat, die haben das Angebot gekriegt, dass in so Bussen und Zügen nach Wacken irgendwie Sachen in der Tüte verschenkt werden oder irgend sowas. Und dafür wurden irgendwie ein paar Tausend gepresst und der Rest wurde dann tatsächlich in den Handel gegeben, hat auch ein eher endes Ding. Und es sind zwei Songs drauf, es ist absolut nichts Besonderes, nichts Unveröffentlichtes oder so, aber die einzige Single, die es je gegeben hat. Wenn man jetzt wirklich nerdig wäre und Bootlegs weglassen würde, es gibt so ein Live-Bootleg auf 7-Inch-Single, das zähle ich mal nicht, kann man noch sagen, dass Open the Gates im Original war eine LP und eine Maxi-Single, weil die Spielzeit zu lang war. Könnte man als Single bezeichnen, aber ich nenne es lieber Doppel-LP. Somit ist In the Wake tatsächlich die einzige Standalone-Single von Manila Road.
Ja. Ja, und jetzt müssen wir dann auch definitiv darüber reden, dass du dann ab dem Jahr 2011 als Schlagzeuger bei Manila Road eingestiegen bist. Mhm. Wie ist das denn vonstatten gegangen und wie sind die auf dich gekommen?
Also man muss dazu sagen, dass wir in den 2000ern immer Kontakt hatten. Das mit der Homepage habe ich dann irgendwann Mitte des Jahrzehnts, war ich technisch auch raus. Dann kam schon, ich habe so ein bisschen HTML gekonnt. Das hat dann jemand anderes gemacht, weil ich habe auch nicht die Muse zugehabt und auch nicht die Zeit. Wir haben uns gegenseitig unsere Musik geschickt. Ich habe auch die neuen Alben immer schon vorher als gebrannte CD von ihm geschickt gekriegt. Und sporadisch hat man ja auch gespielt in Europa. Das war in den 2000er Jahren war Manila Road eine Eventband, irgendwie habe ich so einen Eindruck gehabt. Ein Festival irgendwo in Europa und anschließend zwei Clubshows und das war's für das Jahr. Also das fand ich immer ein bisschen schade, aber so war das halt und gut, die Mitglieder waren damals berufstätig und ging halt auch nicht anders. Und der letzte Drummer, Corey Christner, weiß bis heute nicht, wie man ausspricht, der wurde mit einer Substanz erwischt, die seit April erlaubt ist in Deutschland, in Kansas aber wohl immer noch problematisch. Der durfte den Staat Kansas irgendwie für ein paar Wochen nicht verlassen. Aber man hatte einen Auftritt beim Hammer of Doom Festival in Würzburg, was ja vom Veranstalter Oliver Weinsheimer gemacht wurde, muss man mittlerweile sagen. Letztes Jahr war die letzte Ausgabe. Die wollten dann einfach halt absagen und sagen, wir können nicht kommen, wir haben keinen Drummer. Und Oliver kam halt auf die Idee, frag doch mal den Neudi, ob der einspringen kann. Und zumal wir ja mit Rox Calibur schon die dollsten Sachen beim GB2 Festival gemacht haben. Die beiden New Wave of British Heavy Metal Shows mit verschiedenen Originalsängern. Dann waren wir ja auch teilweise Savage Grace oder Griffin. Und das hat immer alles super funktioniert. Und so kam er halt auf die Idee. Und Mark Sheldon hat dann selbst gesagt, oh, da hätte ich auch selbst drauf kommen können, weil er ja wusste, was ich so treibe. Ja, und dann so war das dann. Das war im November 2011. Wir haben zweimal geprobt in unserem Rox Calibur Proberaum. War alles super. Und dann haben wir zwei Stunden haben wir gespielt. Ich glaube, ich habe einen Spielfehler gemacht und es hat einfach gepasst. Und ich behaupte jetzt, ich will mich jetzt nicht über vorhergehende Drama stellen, aber ich sag mal, die jungen Kollegen, die in den 2000ern am Start waren, die waren alle gut, technisch super Drama, aber die hatten so einen modernen Stil gehabt, der mich persönlich als Fan immer ein bisschen gestört hat. Und offensichtlich fiel das wohl auch bandintern während dem Hammer of Doom auf, dass das jetzt wieder ja wie früher fast klingt und was das Thema angeht, was die Rhythmusarbeit angeht. Und ja, nach der Show hat er mich einfach gefragt, oder hat beziehungsweise er hat gesagt, so einen Tisch gebe ich jetzt nicht mehr her und hat gefragt, ob ich einsteigen will. Ja, das ist keine Frage. Ja, ein paar Wochen später haben wir schon in Ohio gespielt. Ja. Das war dann meine erste US-Show, ja.
Lass mich nochmal den Schritt zurückgehen, weil du sagst, die Drummer in den 2000ern waren eher so die moderne Schule. Woran machst du das denn fest?
Das mache ich zum Beispiel fest an dem Grundfeeling. Wenn es ist unheimlich schwer auszudrücken. Also ich bin ja nur 53 Jahre alt, aber ich habe schon als Kind, also wirklich, so dass meine Eltern sich Gedanken gemacht haben, dass ich nicht mit Autos spiele oder sowas, mich mit Rockmusik befasst und bin halt mit den Schlagzeugern aus der Zeit so groß geworden wie einer, der heute vielleicht 60 ist oder so. Und ja, diese Beeinflussung, mich beeinflusst kein Schlagzeuger mehr die letzten 20 Jahre. Es ist einfach so. Und das hört man einfach. Und wenn so ein Corey zum Beispiel ist ein Fan, der ist halt mit Pantera und Korn und solchen Sachen groß geworden. Mhm. Und selbst wenn, er hat ja das ordentlich gespielt, er ist ja ein sehr guter Drummer, nur es ist schwer auszudrücken. Das hat einfach
hat das was Ästhetik zu gefehlt. Tun mit dem Unterschied zwischen, sagen wir mal, eher mechanisch und Feeling?
Mechanisch kommt schon ganz gut hin, ja. Ja, mechanisch ist ein Wort, was da auch passt. Obwohl immer alles echt ist bei Manila Road. Da gab es nie irgendwelche. Doch einmal gab es einen Drumcomputer auf Chords of Chaos, das war aber nur so ein Feldversuch. Aber ja, mechanisch trifft es dann auch ziemlich. Also es hat Feeling fehlt definitiv ein bisschen, ja.
Okay, dann hören wir den nächsten Song, den du rausgesucht hast, und der heißt Riddle Master. We'll be right back. Manila Road mit Riddle Master aus dem Klassiker Crystal Logic von 1983. Du hast schon darüber geredet, dass diese Platte ja zunächst mal gar nicht in Deutschland veröffentlicht wurde, aber viele Leute sehen ja sie und die zwei Platten danach so ein bisschen als, sagen wir mal, die ganz großen Klassiker der Bandgeschichte. Siehst du das auch so oder sind da andere Sachen dabei, die du extrem unterbewertet findest in diesem Zusammenhang?
Das immer. Das sowieso, dass es unterbewertete Platten gibt. Ich habe, mein persönliches Problem ist, dass ich zu 55% Metal-Fan bin, wenigstens seit den 90ern, weil es kamen noch gute 45% Prog-Rock und 70er Jahre, sogar 60s Garage höre ich heute. Das gibt sich fast die Hand mit meinem Dasein als Metal-Fan. Und deswegen finde ich so ein Frühwerk wie Metal, finde ich vielleicht in der Metal-Szene nicht unterbewertet, aber ich finde zum Beispiel die Classic-Rock-Leute, sag ich jetzt mal, die müssten eigentlich viel mehr früher Manila Road hören, aber die kennen es halt gar nicht. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Markt, der nie erobert wurde. Vielleicht eben auch durch die Metal-Ästhetik, die Cover ausstrahlen oder der Schriftzug und natürlich die Optik der Musiker vielleicht. Ja, deswegen ist es schwierig, von unterbewertet zu sprechen. Ich finde auch dieses Circus Maximus, ist eine super Platte, ist halt untypisch Manila Road. Die würde ich definitiv, was die Qualität der Musik darauf angeht, als unterbewertet bezeichnen. Crystal Logic hat Mark Sheldon übrigens bis zum Schluss als überbewertet eingestuft. Hm. Er hat die damals zu dem Label Iron Glory nicht geschenkt, aber hat gesagt, jo, macht das alte Ding, wer braucht das. Seine Lieblingsplatte war auch, wie bei mir, The Deluge, die leider nie so durchgedrungen ist wie Crystal Logic oder eben Open the Gates. Ja, das sind so die zwei Fan-Highlights. Aber gut, das ist halt so und die Leute haben das entschieden. Das Spannende ist aber, dass das halt auch erst Ende der 90er losging, dass das überhaupt Klassiker wurden. Ja.
Also bei The Deluge wäre das Erste, was mir einfällt, dass das also so im Gesamtbild inklusive Cover so aus einem Guss ist, als wäre alles an der richtigen Stelle.
Ja, und auch der Sound. Also das ist die erste Manila Road Platte, wo man sagen kann, das ist ein internationaler Standard, der da irgendwie zu hören ist. Klar, man hätte noch 2-3 Gitarren mehr aufnehmen können. Ich bin als Fan froh, dass das nicht gemacht wurde, weil es ist halt Gitarre, Bass, Gesang ist halt ziemlich in der Mitte und das Schlagzeug ist halt extrem Stereo, sodass am Schluss halt doch noch genug Stereo vorhanden ist. Aber trotz allem war das so die erste Platte, die ja auch so ein bisschen wie ein Konzept gewirkt hat, auch mit so einem Keyboard-Zwischenstück. Und ja, also für mich ist das stimmigste Werk, auch noch bevor die wirklich harten Thrash-Elemente zu finden waren.
Ja. Ja, jetzt müssen wir dann zum Juli 2018 kommen. Also die Band tourt in Deutschland, ist für einen Auftritt in Wacken gebucht, spielt eine Woche davor beim in der Szene renommierten Headbangers Open Air Festival und in der Nacht nach dem Konzert ist Mark Sheldon an einer Herzattacke gestorben.
Ja.
Kannst du den damaligen Schock in Worte fassen?
Schwierig, weil es war meine erste Situation, die ich in dieser Form überhaupt hatte. Ich war mal in den 80er Jahren Zivildienstleistender und habe da sehr, sehr alte Menschen ab und zu mal von uns gehen sehen, aber es ist noch nie jemand direkt neben mir quasi gestorben, so blöd wie das jetzt klingt. Aber es ist erstaunlich, man funktioniert einfach. Rettungswagen rufen und der Schock kam irgendwie mittags, einen Tag später, erstaunlicherweise. Und im Nachhinein haben wir Anzeichen auch festgestellt, dass er uns vielleicht nicht alles gesagt hat über seinen Gesundheitszustand. Wir hatten immer schon in den letzten Jahren Probleme, wenn wir schnell von einem Flugzeuggate zum anderen mussten. Und wir haben halt immer gesagt, oh Marc, rauch doch mal weniger, das ist ja furchtbar mit deinem Geröchel und Gehuste. Ja, im Endeffekt war es wohl schon das Herz halt auch, durch Atemnot halt. Und Man muss dazu sagen, das Headbang, das 2018 war ein brutal heißer Sommer. Also so einen Sommer hab ich jetzt seitdem auch nicht mehr hier in Deutschland erlebt. Und es war, weiß nicht, ob es irgendwie 35 Grad oder was noch waren, als wir auf der Bühne als Headliner waren. Trockeneis, okay, kommt immer dazu. Die Lampen waren noch damals mehr oder weniger diese Kannen, die heiß werden, also nicht diese LED-Teile, die man heute hat. Die haben halt noch ein paar alte gehabt. Das heißt, nochmal zusätzliche Hitze. Und on top ein Pizzabäcker, der wie im Steinofen halt sein Werk vollbracht hat. Und der Rauch ging auch noch auf die Bühnen teilweise. Diese Mischung war so, dass ich sogar von der Bühne bin, nach diesen anderthalb Stunden, und mich erstmal ins Gras gelegt habe. Und auch dachte, boah, das war jetzt schon sehr anstrengend. Marc hat dasselbe gemacht, da haben wir uns auch nichts bei gedacht. Er hat sich auch noch mit Götz vom Rockhard unterhalten und die Jungs von Anvil kurz. Also das sah eigentlich alles normal aus. Und ja, auf dem Weg zum Auto ist er dann erstmal zusammengebrochen. Auch das kann ja jedem mal passieren, dass man mal einen Kreisläufer kriegt. Also er hat auch gesagt, ihm geht's gut. Ja, das ist zweimal passiert. Dann haben wir ihn ins Bett gebracht in unserer Pension und damals haben wir alle noch geraucht. Haben unten gesessen, oben war das Fenster auf und haben halt den Knall gehört, dass da irgendwas umgefallen ist. Und ja, das war dann leider er. Und ja, dann haben wir den Notarzt gerufen und haben halt im Krankenhaus, in der Klinik halt auf Informationen gewartet. Irgendwann wurden wir in die Pension zurückgeschickt, dass wir da nicht ewig warten sollen. Und um 5:30 morgens, glaube ich, habe ich dann den Anruf gekriegt, dass er es nicht geschafft hat. Aber uns war schon klar, dass das, egal wie, nicht gut ausgeht. Das war zu offensichtlich. Als wir ihn zusammen mit den Sanitätern die enge Treppe runtergetragen haben, das sah alles schon nicht mehr gut aus und da war auch nicht mehr viel Leben zu spüren. Ja, und in Folge haben wir dann tatsächlich eine Woche Zeit gehabt, weil nach dem Wackenauftritt wäre der Rückflug einen Tag später gewesen. Und dank einer extrem rührigen Bestattungsdame in Hamburg, die so manches Gesetz ein bisschen gestreckt hat, haben wir tatsächlich eine Einäscherung hingekriegt und Brian konnte auf dem original gebuchten Flug die Urne von Mark Sheldon, also ihn quasi heimbringen. Und das hat uns komplett abgelenkt, erstmal von der grundsätzlichen Trauer, dass wir halt einen Freund und Musiker verloren haben. Das kam dann so schrittweise. Wenn ich mich hier umgucke, hier gibt es keinen Raum, der mich nicht an Marc erinnert. Letztens habe ich ein paar Haare von ihm mal wieder in der Couch gefunden. Also der Mann ist immer hier. Der lässt, wie so ein Geist wandelt er hier rum.
Aber er war natürlich Manila Road. Und ja. Der Hauptdarsteller der Band hat nicht mehr gelebt. Und jetzt war ja dann für euch die Frage, wie geht's weiter? Wie sind denn diese Überlegungen vor sich gegangen?
Ja, das ist auch eine komische Geschichte, weil so konstruiert war das nie. Noch während der Einäscherungsphase, diese eine Woche bis zum Originalrückflug, hat uns der Veranstalter und auch Freund der Band, muss man ganz klar sagen, Oliver Weinsheimer vom Keep It True Festival hier bei mir zu Hause besucht. Also Brian, Phil und mich, und hat halt gesagt, es gibt auch Millionen Fotos, die er und Marc gemacht haben, die waren halt auch befreundet. Und er hat halt vorgeschlagen, wir machen ein Tribute-Konzert beim Keep It True 2019. Brian hat dann noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil er wollte sowas eigentlich nicht machen, hat dann aber gesagt, komm, dies einmalig zu machen ist eine gute Idee. Wir haben das dann durchgezogen mit extrem vielen Gastmusikern und Marks Mutter, die noch gelebt hat, die kam rübergeflogen mit einer Pflegerin und hat sogar eine Ansprache noch gehalten bei der Tribute-Show. Seine Tochter war da. Also es war schon eine ergreifende Grundsituation und auch ein würdiges Tribute und nicht auf dem Rücken von Manila Road da irgendwie schnell Geld verdienen. Es gab kein spezielles, großartiges Merchandise oder sowas. Na, wie dem auch sei, den Gitarrenpart hat der Gitarrist Erik Kaltschmidt, genannt Kalli, übernommen, mit dem ich mittlerweile bei jeder Band spiele, in der ich spiele. Wenn irgendwie ein Gitarrist ausgefallen ist, war er da. Er ist jetzt bei Trance. Wir waren vorher schon zusammen bei Jameson Raid und Roxcalibur und Griffin. Savage Grace haben wir zusammen gemacht. Master of Disguise haben wir zusammen gemacht, zumindest das erste Album. Und ja, wir haben zu zweit hier geübt. Das war schon cool, wo ich dachte, Mann, ey, der kann das ja richtig gut spielen. Und dann kamen Brian und Phil rüber, noch vor den Gästen. Und dann haben wir zu viert geprobt und das war, da war eine Magie da. Eine andere wie mit Marc, aber es war definitiv eine Magie da, wo man gesagt hat, das wäre eigentlich völliger Wahnsinn, das nicht zu nutzen oder da nichts draus zu machen. Und wir haben halt stoisch, wie wir sind, gesagt, kein Manila Road, wir machen eine eigene Band. Das haben wir dann beschlossen und ja, ganz gemütlich durchgezogen, möchte ich es mal nennen. Die Gemütlichkeit wurde natürlich von Corona noch gefördert, so ein bisschen unfreiwillig. Ich hatte mein Drumset sowieso bei Kalli im Studio. Er hat ein richtiges Tonstudio, also er macht ja auch andere Produktionen von Bands, in denen er nicht selbst mitspielt. Und wir haben da die Trance aufgenommen, die Metal Forces. Und ich habe mein Schlagzeug schlichtweg ja auch nicht gebraucht während der Corona-Zeit. Und ja, dann haben wir immer wieder weitergemacht mit eigenen Sachen für unsere neue Band. Haben noch Ice Sword aufgenommen und was weiß ich, was alles in der Zeit entstanden ist. Ja, und irgendwann hat das Ganze so eine Form angenommen, bis es dann zu dem Album gekommen ist, was jetzt veröffentlicht wurde, ja.
Genau, und die Band heißt Century, das genau. Album heißt genauso und wir hören jetzt mal ein Stück aus dieser Platte und das heißt Valkyries. Das war Valkyries von Sentry. Und ja, du hast schon ein bisschen drüber geredet. Welche Überlegungen gab es dann, wie man Manila Road nachfolgen kann? Weil das ist eine Kultband und sagen wir mal, die Messlatte ist hier relativ hoch.
Ja, deswegen wollen wir gar nicht Manila Road nachfolgen. Das ist schon die einfache Antwort. Wir wollten einfach, also wirklich, es ist kein Promo-Gag und auch keine Kalküle, wenn ich das sage. Wir vier wollten nur zusammen Musik machen, weil wir festgestellt haben, dass wir funktionieren. Wir haben, da passiert irgendwas. Das hat man nicht ganz so oft. Ich hatte sowas mal in den 90ern mit einer Band namens Economist. Da waren vier Musiker am Start und das hat gebritzelt einfach. Man kann das unheimlich schlecht erklären. Heißt nicht immer, dass da geniale Musik bei rauskommt, aber ja, es ist was Besonderes einfach. Und ich zum Beispiel als Drummer habe schon vor Manila Road dem Randy Fox teilweise geähnelt. Meistens haben mich Produzenten schlichtweg haben beschnitten und haben gesagt, Alter, mach mal langsam hier, willst du den Song kaputt spielen? Brian hat noch nie was anderes außer Mark Shelton gesungen. Ja, und allein schon diese zwei Faktoren, da kommt schon so viel Manila Road in die Band rein, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, da jetzt bewusst noch was reinzubringen. Ich weiß nicht, wie man das anders erklären kann, aber es ist erstaunlich, wie stark es doch stellenweise nach Manila Road klingt, ohne dass wir auch nur ansatzweise ein Kalkül hatten. Es gibt aber auch Stellen, die wären bei Manila Road schlichtweg unmöglich gewesen. Und ich würde sogar behaupten, dass wir einen Tick zugänglicher sind als Manila Road. Nicht nur wegen der Produktion, die deutlich professioneller ist wie die meisten Manila Road-Alben, sondern auch, ja, weil die trotz wilden Parts und teilweise sogar improvisierten Parts ist es einfacher zu konsumieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Hm.
Jetzt ist das Album rausgekommen bei High Roller Records von Steffen Böhm. Das ist ja ein Spezialist vor allen Dingen für hochwertige Wiederveröffentlichungen, auch für einige Manila Road Wiederveröffentlichungen. Aber er macht auch ab und zu neue Projekte, neue Bands. War die Zusammenarbeit ein Selbstgänger oder wie kam es dazu?
Also wir sind Fans von High Roller. Wir sind ja alle Musikfans und ich konnte für den Laden eigentlich den ganzen Tag nur Werbung machen, weil wenn ich ein High Roller Vinyl in der Hand halte, dann weiß ich, oder eine CD, ist ja eigentlich egal, dann weiß ich, ich brauche dieses Album nicht nochmal, wenn es in 5 Jahren nochmal erscheint, es sei denn, es gibt noch tolle Bonustracks. Weil das sind einfach die definitiven Versionen. Und obwohl ich selbst für ein ähnliches Label arbeite, muss ich einfach sagen, High Roller sind einfach da die Besten. Und dieser Idealismus, der in der Firma steckt, der ist, den finden wir heute kaum noch. Wir haben, während wir bei anderen Plattenfirmen halt irgendwie 8 Seiten Vertrag kriegt und dann zum Anwalt geht, um das zu checken, klingt so bescheuert, wie es klingt, das ist ein Handschlagvertrag, den wir haben. Wir trauen dem Steffen, der traut uns, wir kennen uns seit Jahren, warum sollten wir was anders machen? Und es hat alles wunderbar funktioniert, wir haben unsere Kosten sind einfach reingekommen von vornherein, das heißt, wir haben bei Null gestartet, ohne jetzt irgendwie viele Ausgaben und er hat dank dem Erfolg des Albums jetzt gute Verkäufe. Also mehr Win-Win-Situationen geht gar nicht. Ja, und das Gute ist, dass er halt auch, was viele Plattenfirmen kaum noch, also nicht mehr so oft machen, ist halt eine Promotion-Agentur. Er hat gleich 2 engagiert, eine in Europa und eine in den USA. Das heißt, wir haben flächendeckend Interviews ohne Ende gehabt. Wir haben überall Kritiken gehabt in den Heften. Das hat selbst Manila Road die letzten Jahre ging es, aber die Jahre zuvor definitiv nicht gehabt. Ja.
Okay, jetzt hören wir noch ein Stück aus dem Sentry-Album. Hier ist Heaven Sent. Das war Heaven Sent von Sentry aus dem selbstbetitelten Debütalbum. Und jetzt mal gleich eine Frage zum Thema Musikbusiness, weil das Album von Sentry ist bei den gängigen Streaming-Services nicht verfügbar. Ist das eine bewusste Entscheidung von euch?
Im Moment ja. Wir werden es irgendwann mal freigeben, aber wir wollten es schlichtweg nicht. Wir haben Bandcamp, wenn es jemand downloaden will, oder sich anhören will, kann es da sogar theoretisch kostenlos machen. Weil ich weiß, sind bei Bandcamp die Songs ja ausgespielt, die man da hören kann. Das reicht uns eigentlich. Wir sind alle Fans von physischen Produkten und ich lebe sogar von physischen Produkten. Also ich bin da sehr kämpferisch bei dem Thema.
Weil du arbeitest in einem Mediamarkt und in der Schallplattenabteilung.
Genau. Ja, genau.
Und außerdem produzierst du regelmäßig Platten als Produzent und
für
als
Label,
Musiker.
Genau. Ja. Also alles, was je weniger Tonträger gekauft werden, umso schwieriger wird es irgendwann für mich. Gut, muss man mit leben, muss man sich notfalls umorientieren. Was mit 53, gut, im Moment ist ja noch alles gut. Wenig lustig sein wird wahrscheinlich, aber man kann manche Dinge nicht aufhalten. Und ich bin froh, dass in der Metal-Szene halt gerade das Vinyl halt super stark geworden ist. Aber wir sehen einfach keine Veranlassung. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Anfragen auf Facebook. Gibt's euch nicht auf Spotify. Also offensichtlich ist das jetzt nicht so wild und stattdessen schicken die Leute Fotos von sich mit unserer Platte oder wie sie gerade auf dem Teller liegt, wird gepostet auf Facebook. Und das macht viel mehr Spaß, als irgendwie in einem halben Jahr zu sagen, boah, wir haben so und so viele Klicks. Ja, und was man noch sagen muss, das ganze Album ist auf YouTube bei diesem Channel NWOTHM, New Wave of True Heavy Metal, die eine relativ hohe Reichweite haben. Da müssten wir jetzt so auch 5-stellige Aufrufe haben. Also auch da kann man sich das Album definitiv anhören.
Jetzt nochmal den Schritt zurück zu Manila Road und deren Streaming-Katalog, einfach weil es mich interessiert, wie sowas dann überhaupt funktioniert, weil Manila Road hat eine ganz große Auswahl an Platten veröffentlicht in ihrer Karriere, aber da ist auch nur, ich schätze jetzt mal, die Hälfte bis 2/3 auf Streaming-Services erhältlich. Wie funktioniert sowas überhaupt, dass die Platte da landet und warum passiert das manchmal nicht?
So bekloppt es klingt, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich ja selbst Plattenverträge an Bands rausgebe. Gut, die wurden vorgeschrieben und ich mache Änderungen hier und da. Und da steht es halt schlichtweg als Medium mit drin, Streaming. Und wenn die Band dem zustimmt, dann wird es dann vom Label halt da reingeladen. Oder wenn eine Band ihren Kram komplett selbst macht, muss man halt per Account wohl irgendwie den Kram da selbst hochladen. Aber bei Manila Road weiß ich, dass Marc sich mal aufgeregt hat, wegen einer extrem hohen Klickzahl und einem 2-stelligen Dollarbetrag, der ankam. Aber ich glaube nicht, dass es damit unheimlich viel zu tun hat. Ich kann es nicht beantworten, muss ich gestehen, ja.
Also ich habe auch den Eindruck, dass manchmal es daran liegt, dass die Plattenfirmen, die Platten ursprünglich veröffentlicht hatten, gar nicht mehr existieren und dann sich keiner drum kümmert, Fragezeichen.
Also aktuell, ja, es ist alles schwierig ein bisschen. Also was heißt schwierig? Dadurch, dass Marc kein Testament hinterlassen hat, ist alles ein bisschen doof und ich kann Brian und Phil gar nicht genug danken, dass die sich mit den Kindern und als er noch gelebt hat, der Mutter von Marc da ständig auseinandergesetzt haben, damit da halt kein Mist passiert, dass da irgendein irgendeine windige Plattenfirma kommt und einen von den Kindern $1,000 anbietet, wenn er den Katalog vom Münchner kaufen kann. So ein Kram kann ja durchaus passieren. Also aktuell liegen die Rechte an den Wiederveröffentlichungen bei Zyx Music auf CD und auch auf Vinyl, die letzten beiden Alben.
Das sind ja die Sachen, die du betreust.
Genau, genau. Aber auch da muss ich selbst mal schauen. Ich kann die Frage wirklich nicht beantworten, warum da nicht alles auf Spotify ist. Ich weiß, dass Marc die letzten Jahre einen YouTube-Channel gegründet hat, wo wirklich die Einnahmen an ihn gingen von den Klicks. Das hat aber auch abgesprochen mit Zyx Music. Das ist heute noch aktiv. Wo das Geld jetzt hingeht, das wissen allerdings die Götter ja.
Okay. Gut, jetzt lass uns zum Schluss nochmal ganz kurz dann nochmal zu Century zurückkommen. Wie sehen die Zukunftspläne aus?
Ja, also wir haben das Album rausgebracht und haben direkt, Moment, nachdenken, 4 Tage später in Athen unsere erste Show gespielt, was natürlich super war, weil die Fanbase in Griechenland war, weil das sind Zypern und Griechenland sind die verrücktesten Manila-Rock-Fans, definitiv. Kann man fast schon wörtlich nehmen. Das war natürlich genial und wir haben natürlich überlegt, hängen wir noch Shows dran. Dann fiel uns aber auf, wir wollen zumindest im jetzigen Status nicht mit Manila-Rock-Songs auffüllen, um eine Headliner-Show zu spielen. Das heißt, Clubshows wären nach, Moment, 55 Minuten vorbei gewesen. Und das ist halt doof. Deswegen eine Tour wollen wir erst machen, sobald 5, 6 weitere Songs fertig sind fürs nächste Album. Die kann man ja durchaus schon vorab spielen. Aber nach einer Stunde als Headliner von der Bühne gehen ist doof. Und als im Vorprogramm eine Tour zu machen, wollten wir jetzt auch nicht. Jetzt haben wir 2 europäische Festivals in Aussicht, beziehungsweise gebucht schon. Das ist beides im September. Das eine heißt Rangers Elite Festival und das andere ist das Stormcrusher Festival. Dazwischen liegt eine Woche und die nutzen wir, wie wir jetzt schon festgelegt haben, für Aufnahmen hier in Deutschland, damit Kali nicht wieder nach Wichita fliegen muss, um Bass und Gesang aufzunehmen. Also wir wollen bis dahin weit sein mit unserem 2. Album, was wir im Sommer angehen.
Das klingt doch sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Bin gespannt, was von euch dann da noch kommt. Und ansonsten für heute mit dem Thema Manila Road sind wir erstmal durch. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um das Thema hier mit uns zu diskutieren. Und was ich so zwischendurch gedacht habe, weil du hast ja das Thema New Wave of British Heavy Metal angesprochen, dass du da großer Fan bist und da wollte ich ohnehin irgendwann mal eine Sendung drüber machen und dann könnten wir ja eine Neudi als New Wave of British Heavy Metal Trüffelschwein-Sendung machen, wo du mal ein paar Sachen vorstellst, die nicht von Iron Maiden und Def Leppard sind.
Die muss ich dann definitiv rüberschicken, weil die sind nirgendwo zu finden. Nee, Quatsch, mittlerweile. Um nochmal auf High Roller kurz zu kommen, oder auch No Remorse Records oder die deutschen Diabolic Might, das sind ja alles, oder Cult Metal Classics auch in Griechenland. Das sind Firmen, die haben uns in den letzten 10, 15 Jahren so viele tolle Wiederveröffentlichungen gebracht, dass halt auch Bands, die kein Schwein gekannt hatte, jetzt tatsächlich so eine Mini-Plattform im Underground nochmal gekriegt haben. Teilweise haben wir die mit Rox Calibur auch gecovert mit unserer New Wave British Heavy Metal Tribute Band. Und jetzt spielt dann Keep It True in 2 oder 3 Wochen Bleak House. Die haben nur 2 Singles gemacht. Und das ist einfach sensationell. Und ja, das ist für mich so auch dann so ein kleiner Traum, auch wenn da nur noch 2 oder 3 Original sind. Aber das ist egal. Ich habe die Chance nochmal so noch, ich sag mal, im positiven Sinne obskure Bands zu sehen. Und ja, auch da muss man diesen ganzen Firmen einfach dankbar sein, dass diese Musik nochmal zugänglich gemacht wurde überhaupt. Ja. Aber es gibt noch Sachen, die noch undergroundiger sind und nicht schlecht.
Ja, super. Ich meine, man hört jetzt natürlich auch, dass das eine, was bei dir immer gesichert ist, die Liebe zur Musik ist, aber das ist ja, so soll es ja auch sein.
Ja, es ist fast nicht. Wahrscheinlich ist irgendwas schiefgelaufen, als ich auf die Welt gekommen bin. Vielleicht lief im Kreißsaal irgendwie, war 1971, was kann da gelaufen sein? Vielleicht lief das Speedkin von die Tafel gerade, ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich so, also es vergeht kein Tag, wo nicht irgendwas mit Musik ist.
Du, ich schlag vor, du machst da einfach so weiter, weil das klingt sehr gut.
Das geht gar nicht anders.
Okay, dann nochmal vielen Dank und vielen Dank auch an die Hörer für ihr Interesse. Bis nächste Woche bei Musikradio 360. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.